In der Wissenschaft gilt die Röntgenastronomie als eine noch relativ neue Methode für astronomische Beobachtungen. Dabei nutzen Forschende die Röntgenstrahlung, die Himmelsobjekte aussenden. Die Röntgenastronomie, die Durchmusterung des Himmels. Das ist jetzt unser Thema. Im Gespräch mit Axel Schwope, Leiter der Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und Privatdozent an der Universität Potsdam. Hallo Herr Schwope.
Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Dorloff.
Herr Schwope, wenn ich die Internetseite der NASA besuche, der Raumfahrtbehörde der USA, dann finde ich in einer Datenbank einen Asteroiden unter dem Namen 278513 Schwope. Wieso trägt dieser Asteroid Ihren Namen? Die Geschichte müssen Sie uns erzählen.
Ja, ist auch wirklich richtig nett. Es ist ein Geschenk. Wie kam es dazu? Es war, glaube ich, 1999. Wir machten einen Tag der offenen Tür bei uns draußen in Potsdam-Babelsberg. Und ich war zuständig für das 70-Zentimeter-Teleskop, also ein Teleskop mit 70 Zentimeter Öffnung, was ordentlich Licht sammelt schon. Der Hauptgewinn unseres Astro-Quiz war eine Nacht am 70-Zentimeter-Teleskop, um zu beobachten, was man halt gerne möchte. Der Hauptgewinner lief irgendwann mit leuchtenden Augen übers Institutsgelände. Wo ist Herr Schwope? Ich habe die Nacht am Teleskop gewonnen. Stellte sich heraus, dieser Hauptgewinner war ein passionierter Amateurastronom. Und er hat dann nicht nur einmal beobachtet, sondern er hat mehr als einmal beobachtet. Ich habe ihm dann handgeschrieben auf unserem Briefbogen eine Dauererlaubnis gegeben, bei uns zu beobachten. Er musste sich dann immer vom Pförtner den Schlüssel holen und diese Erlaubnis vorzeigen. Der gute Mann hat also bei uns beobachtet und dann hat er sich irgendwann selbstständig gemacht. Das heißt, er hat ein Haus gebaut in einem Stadtteil Potsdam-Bornim und auf dem Dach eine Privatsternwarte errichtet. Und er hat dann angefangen zu beobachten in Zusammenarbeit mit Dienststellen der NASA. Da gibt es Beobachtungsprogramme, die verfolgen Kleinplaneten, die vielleicht nur ein, zwei, dreimal gesehen wurden. Und man möchte aber von denen wissen, was für eine Bahn haben sie. Das geht darum zu verstehen, könnten diese Objekte, die da vielleicht ein, zwei, drei, fünfmal gesehen wurden, die Erdbahn kreuzen, könnten sie der Erde gefährlich werden, könnte es zu Zusammenstoßen, Deep Impact, Stichwort, kommen. Und da arbeitet die NASA mit Amateurastronomen zusammen. Die geben Koordinaten heraus und sagen, bitte helft uns beobachten dieses und jenes Objekt, beobachtet diese und jene Stelle am Himmel und verfolgt dieses und jenes Objekt in seiner Bahn. Und als er so die Asteroiden verfolgte in Zusammenarbeit mit der NASA, stieß er auf mehrere weitere, die noch nicht vorher beobachtet wurden. Und die Regeln der internationalen Astronomie sind folgende, dass wenn jemand ein solches neues Objekt entdeckt, dann hat er das Namensvorschlagsrecht. Und so bekam ich irgendwann einen Anruf aus Potsdam. Axel, ich habe mir überlegt, ich habe einen neuen Asteroiden und den möchte ich deinen Namen geben. Bernd, kannst du doch nicht machen. Du musst deine Frau. Ja, mein Observatorium heißt schon Ina Stars. Das ist der Name seiner Frau. Nee, als nächstes hat er noch einen für Potsdam-Bornim, seinen Stadtteil, gehabt. Und dann hat er einen für mich gehabt. Den hat er vorgeschlagen und der wurde akzeptiert. Und so kam es, dass dann 278513 den Beinamen Schwope trägt.
Die NASA, das haben Sie ja jetzt erzählt, die setzt ja ganz bewusst auf die Zusammenarbeit mit diesen Amateurastronomen. Sie machen das auch. Warum?
Ja, weil Amateurastronomen Beobachtungsmöglichkeiten haben, die wir zum Teil nicht haben. Amateurastronomen haben häufig ein eigenes Teleskop, sie haben häufig leistungsfähige Detektoren hinten dran und sie haben aber insbesondere quasi unendlich viel Beobachtungszeit an ihrem eigenen Teleskop. Und das ist ein riesiger Schatz. Natürlich, die Profis, die gehen nach Chile oder die nutzen Weltraumteleskope und können damit dann sehr feine oder sehr präzise Messungen durchführen. Aber Messzeit an einem Weltraumteleskop oder an einem Teleskop in Chile oder in Spanien ist extrem knapp. Man ist schon immer froh und man denkt schon, man hat einen Jackpot, wenn man mal drei Nächte am Stück an einem Teleskop bekommt. Drei Nächte. Dafür muss man ein Jahr vorher die Zeit beantragen, dann bekommt man sie und wenn man Pech hat, sitzt man im Regen und man fährt mit leeren Händen nach Hause. Ein Amateurastronom hat in diesem Sinne keine Probleme. Regnet es heute und regnet es morgen? Kein Problem, ich beobachte nächste Woche. Sind ihre eigenen Herren. Und es gibt bestimmte Untersuchungen, und das sind Objekte, die insbesondere mich auch interessieren, die muss man einfach regelmäßig anschauen und mit hoher Zeitauflösung ihre Helligkeit nachmessen, weil die sich enorm schnell verändern. Und dafür haben Amateurastronomen genau die richtigen Instrumente. So Beispiel, ich habe mit Bertinius aus Potsdam zusammengearbeitet, habe ihm dann für seine Privatsternwarte so ein paar Beobachtungsaufgaben gegeben. Und da sind schöne Daten rausgekommen, die wir dann auch gemeinsam in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert haben. Da wäre er wohl selber jetzt nicht drauf gekommen, weil, naja, da fehlt ja vielleicht dann doch sozusagen der Kontext oder da fehlt jetzt die richtige Begründung, warum habe ich das jetzt eigentlich beobachtet und was kann ich wirklich daraus lesen. Aber das ist eben die Synergie, die man als Profi mit dem Amateur machen kann.
Aber relativ günstige Assistenten, ne?
Total günstig. Ja, sozusagen das, was man den Amateurastronomen dann zurückzahlt, ist dann entweder mal ein Beitrag sozusagen auf ihren Fachtagungen oder eben auch, dass sie Co-Autoren werden, je nachdem, wie man das jetzt wichtet, dass sie Co-Autoren werden auf einer wissenschaftlichen Fachpublikation. Mhm.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, Ihr Spezialgebiet ist die Röntgenastronomie. Was wissen wir denn über Röntgenstrahlung aus dem Weltall?
Die Röntgenastronomie ist ein Kind des Raumfahrtzeitalters. Das begann Anfang der 60er Jahre und es steht im Zusammenhang mit dem Programm Man to the Moon. Am Ende der 60er Jahre sollte ja ein Mensch auf dem Mond stehen. Und da war eine Frage durchaus interessant. Gibt es eigentlich Röntgenstrahlung am Mond, die dort entspringt? Röntgenstrahlung, das wissen Sie ja, kann gesundheitsschädlich sein. Deswegen steht ja auch in der Arztpraxis Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr oder irgend so etwas. Und Sie kriegen die Bleiweste um, weil es ja Erbgut schädigen
kann. Kommt auch nicht durch die Erdatmosphäre
zum Beispiel. Kommt nicht durch die Erdatmosphäre. Deswegen ist Röntgenastronomie ein Kind des Raumfahrtzeitalters. Also was man schon wusste ist, die Sonne ist ein Röntgenstrahler. Natürlich wird, wie unsere Augen das Sonnenlicht am Mond reflektiert sehen, konnte man auch abschätzen, naja gut, da wird dann natürlich auch Röntgenstrahlung von der Sonne ausgehend den Mond treffen. Aber vielleicht gibt es dort viel mehr Röntgenstrahlung. Warum? Ja, weil die Sonne eben nicht nur Licht aussendet und Röntgenlicht auch, sondern auch Teilchen aussendet. Diese Teilchen treffen die Mondoberfläche und könnten dort Röntgenstrahlung verursachen. Können wir das sehen? Also startete man ein Raketenexperiment. Das war noch kein Satellit, wo man sehr hohe Höhen erreichen muss, sondern nur eine quasi wie eine Wurfparabel, also so wie ein Katapult. Okay, es war schon mit einer Rakete, also abgeschossen und fällt gleich wieder auf die Erde zurück. Gar keine Erdumdrehung. Man hatte 6 Minuten Messzeit, um nach Röntgenstrahlung vom Mond zu suchen. Und man versetzte die Rakete in eine Drehbewegung, damit man den ganzen Himmel abtastet und dabei eben auch zwangsläufig über die Position, wo der Mond bekannterweise steht, das abtasten konnte und diese Himmelsregion abtastete. Was man fand, war nicht der Mond. Man fand plötzlich eine riesig helle Röntgenquelle, von der man abschätzen konnte, dass sie allein im Röntgenlicht etwa 100.000 Mal mehr Energie abgibt in Form von Röntgenstrahlung, in Form von Röntgenlicht, als unsere Sonne im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Das ist also ganz offensichtlich nicht einfach ein normaler Stern. Da haben wir etwas ganz Besonderes entdeckt und es war völlig unklar, was das wohl ist. Und dann ist sofort die Frage natürlich, gibt es davon nur eins, zwei, viele. Und deswegen hat man quasi als zweiten Schritt, also erstmal mit so weiteren kurzzeitigen ballistischen Flügen, diese erste Messung bestätigt. Aber dann ist man auch sehr bald dazu übergegangen, eine Himmelsdurchmusterung zu machen. Einfach mal nachschauen am gesamten Himmel, was ist da eigentlich los in Bezug auf Röntgenquellen, die man dort findet. Und der erste Katalog, den man dann machte, mit einem noch relativ kleinen Instrument, das war ums Jahr 1970 herum, hatte 340 Einträge. Also man wusste von 340 Stellen am Himmel, dass dort Röntgenstrahlung herkommt. Und natürlich ist dann die Frage, welche Prozesse sind notwendig, um Röntgenstrahlung im Weltall zu erzeugen? Man konnte sehr schnell ausschließen, dass es alles solche Objekte sind, die man dort im Röntgenlicht sieht, so wie unsere Sonne. ich sagte ja schon eingangs, ja, unsere Sonne ist ein Röntgenstrahler, aber wenn wir das mal im kosmischen Maßstab betrachten, ist die Sonne ein Winzling. Wir würden sie kaum entdecken können, wenn sie im Röntgenlicht, wenn sie so weit weg wäre wie die anderen Sterne. Sie würde überhaupt nicht auffallen. Aber wir haben offensichtlich Objekte gefunden, die viel, viel, viel mehr Energie im Röntgenlicht aussenden als unsere Sonne und also andere Normalsterne. Da müssen also andere Prozesse am Werk sein. Und man entdeckt andere Objekte am Himmel, die es sich dann einfach lohnten zu beforschen und zu erforschen. Setzen Sie sich einfach mal eine rosa Brille auf und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und wir haben uns die Röntgenbrille aufgesetzt. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Plötzlich werden Objekte hell, scheinbar hell, die mit unseren Normalaugen, mit den normalen Teleskopen, die überall auf der Erde rumstehen, völlig unscheinbar aussehen. Und umgekehrt, die Objekte, die für unsere Augen, Sonne und Mond, scheinbar ganz hell sind, werden zu unscheinbaren Zwergen am Röntgenhimmel.
Die Röntgenastronomie, die Durchmusterung des Himmels, das ist heute unser Thema in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Axel Schwope, Leiter der Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP, Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Herr Schwope, 2019 hat sich das deutsche Röntgenteleskop Erosita an Bord eines russischen Satelliten auf den Weg ins Weltall gemacht. Ein halbes Jahr später hat es damals seinen Regelbetrieb aufgenommen und tastet, das haben Sie gerade auch schon erzählt, den gesamten Himmel auf der Suche nach neuen Röntgenquellen ab. War das ein Durchbruch für Ihre Arbeit? Sie sind Mitantragsteller dieser Erosita-Mission.
Es war zumindest erstmal ein Höhepunkt. Tatsächlich, Erosita, die Planungen für Erosita begannen im Jahr 2006. Da wurde ein Antrag gestellt an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf Förderung eines solchen Projektes. Wir in Potsdam waren Mitantragsteller, also nicht das hauptantragstellende Institut. Das war das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München. Und so gab es so vier Juniorpartner in Hamburg, Tübingen, Bamberg und uns hier in Potsdam. Unser Teil in Potsdam war auf der einen Seite der größere Teil Software zu machen, um die Daten, die dann kommen, auszuwerten. Aber ich bin auch nach wie vor hochzufrieden, dass ein paar Teilchen made in Potsdam auf Erosita verbaut wurden und nun durchs Weltall fliegen. 2018 sind wir, die leitenden Wissenschaftler in dieser Zusammenarbeit, dann noch erstmals alle gemeinsam in Moskau gewesen, um die Möglichkeiten wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren russischen Kollegen auszuloten. 2019 sind wir frohgemut im Juni 50 Leute nach Baikonur geflogen und wollten gerne den Start erleben. Am Morgen des geplanten Starts hat man uns dann eröffnet, da war eine Batterie, den Stromkreis hat man leider schon zu früh geschlossen. Es ist nicht klar, ob die Batterie eigentlich noch genügend Saft hat. Wir gehen lieber auf Nummer sicher, wir machen den Start nicht. Wir nehmen die Rakete nochmal runter, bringen sie zurück in die Integrationshalle, bauen die Batterie auf und machen das nochmal neu. So eine minimale Arbeit dauerte dann 3 Wochen. Deswegen waren nicht mehr so viele von uns dann beim wirklichen Start dabei. Aber allein das dort sein, das Stehen vor der Rakete, wo wir wussten, an der Spitze dieser Rakete ist unser Instrument, 20 Meter entfernt, war fantastisch. Die deutsche Seite hat das Hauptinstrument gebaut und dann schon 2017 nach Moskau gebracht. Die Zusammenarbeit ging auch insofern weiter, also der deutsche Teil das Hauptinstrument bereitstellen und der russische Teil den Bus, ein zweites Instrument, dann aber auch die Bodenkontrolle, wenn das mal fliegt, und den Start. Das war das Gesamtpaket. Und so ist es dann realisiert worden. Wir sind dann im Juli 2019 gestartet und dann sind wir, wenn ich das so sagen darf, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weggeflogen in Anti-Richtung der Sonne. Also nicht in Richtung Sonne, sondern weg von der Sonne.
Das hat so ein halbes Jahr gedauert,
oder? Das dauerte ein halbes Jahr. Die Zeit haben wir genutzt, um schon mal alle Instrumente auszutesten, um schon mal Testbeobachtungen zu machen, die man einfach machen muss, damit man sein Instrument jetzt versteht, wie verhält es sich jetzt wirklich im Weltraum. Es ist ja vorher alles intensiv getestet worden. Aber man kann nie ganz genau wissen, haben die Erschütterungen beim Start irgendwelche Einflüsse gehabt auf die Optik? Ja, haben sie irgendwelche Einflüsse gehabt auf die Elektronik? Deswegen wird das alles hinterher nach dem Start sorgfältig durchgetestet, sodass, wenn man dann an die eigentliche Phase der Datenaufnahme geht, man auch weiß, wie man die Daten bearbeiten soll. Und wir müssen schon sagen, als es dann tatsächlich losging, hat unsere Software, also nicht nur die Made in Potsdam, sondern die im gesamten Konsortium zusammengetragenen Softwarestücke richtig gut funktioniert, was beileibe nicht selbstverständlich ist.
Die Zusammenarbeit mit den Russen hat sich seit des Ukraine-Krieges ein bisschen geändert. Da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt erstmal noch zum Thema Datenaufnahme und die Daten, die Erosita liefert. Ja. Ist das für Sie, als die ersten Daten kamen, war das der Blick durchs Schlüsselloch? Ging da eine ganze Tür auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es war beides. Erosita und die Durchmusterung des Himmels mit Erosita beruht ja auf einer gewissen Tradition. Es gab im Jahr 1990 schon mal eine Himmelsdurchmusterung, die mit einem deutschen Satelliten, ROSAT hieß der damals, durchgeführt wurde. Damals hat man auch ein halbes Jahr lang den Himmel abgetastet und hat etwa 100.000 Röntgenobjekte am Himmel gefunden. Das sind unterschiedlichste Klassen von Objekten, wo sich dann auch die Wissenschaftler darauf spezialisiert haben, um dies und das zunächst zu erforschen. Und wenn man das so verteilt in die verschiedenen Gruppen und Objektklassen, denken Sie an Schulklassen, ja, von 1 bis 10 und so weiter, naja, am Ende bleiben dann in Klasse 1 oder in Klasse 13 nicht mehr so viele übrig. Und man weiß dann immer nicht mehr ganz genau, habe ich jetzt hier eigentlich wirklich die typischen Vertreter meiner Klasse gefunden oder habe ich nur die besonders auffälligen gefunden? Und um diese Frage zu beantworten, was ist denn jetzt eigentlich mal die typische Population? Wie sieht der typische Zwölftklässler aus? Muss ich mir viele anschauen. Und das ist die Aufgabe von Erosita. Ja, bislang hatten wir halt so ein paar hunderttausend Röntgenquellen am Himmel gefunden. Und jetzt nach 4 vollständigen Durchmusterungen mit Erosita haben wir etwa 3 Millionen Röntgenquellen. Und da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und zwar
bei denen Sie aber noch lange nicht wissen, was es alles ist,
oder? Nein. Was wir im Moment haben, ist erstmal, wir haben einen Quellekatalog, wenn ich das so sagen darf, zusammengestellt. Da ist aufgelistet für die 3 Millionen Objekte ein blöder Name, irgendein Katalogname. Die Stelle am Himmel mit 2 Koordinaten, wo das Objekt gefunden wurde, der Zeitpunkt, wann es dort gefunden wurde und die Helligkeit. Und dann noch viele, viele, viele weitere Eigenschaften, die man meint, daraus ablesen zu können, aus den zum Teil dürren Daten, die man hat, die jetzt aber untereinander gelistet sind. Und häufig ist es so, da wissen wir gerade mal, da haben wir von diesem Objekt da am Himmel gerade mal 10 Photonen gesammelt, 10 Lichtteilchen. Das ist herzlich wenig. Da wissen wir nur, da ist was Interessantes. Aber wir wissen, dass diese 10 Photonen haben uns noch nicht erzählt. Hallo, ich bin ein schwarzes Loch in einer kosmologischen Rotverschiebung von 1,4. Sprich, ich war jetzt ein halbes Weltalter unterwegs, um in euer schönes Röntgenteleskop zu fallen. Oder, hallo, ich bin hier der Stern um die Ecke und bin eigentlich nur ein Röntgenzwerg. Aber ich habe euch auch 10 Photonen spendiert, weil ich so nah dran bin. Das wissen wir zunächst noch nicht. Aber wir wollen es wissen.
Ja, und manchmal wissen sie auch mehr. Manchmal sagt ein Stern, hallo, ich bin ein Kannibalenstern und entziehe anderen die Materie.
Genau. Wir haben natürlich im Laufe der Zeit gelernt, sozusagen, auch wenn es nur 10 Photonen sind, die zu interpretieren. Wir schauen nicht nur in unseren Röntgenkatalog nach. Wir benutzen alles, was uns die Astronomie zur Verfügung stellt, um dann die uns interessierenden Objekte zu charakterisieren. Und dann müssen wir aber an Teleskope gehen, die auf der Erde stehen, Spektren aufnehmen, um zu sagen, jawohl, das ist jetzt ein schwarzes Loch oder die Umgebung eines schwarzen Loches in großer kosmologischer Entfernung. Oder das ist dieser Zwergstern um die Ecke. Oder es ist einer meiner Kannibalensterne, die mich besonders interessieren, von denen ich gerne auch wissen möchte, wie viel gibt's denn da eigentlich?
Ich habe die Zusammenarbeit mit den russischen Wissenschaftlern gerade schon angesprochen. Es gibt jetzt seit knapp 2 Jahren, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, keine neuen Daten mehr von Erosita. Die Mission ist im sogenannten sicheren Betriebsmodus, so haben Sie das, glaube ich, genannt. Ist da wirklich alles zum Erliegen gekommen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, alles. Punkt. Am 26. Februar, also 2 Tage nach dem Einmarsch, gab es die sehr starke Empfehlung von 10 führenden Wissenschaftsorganisationen, vom BMBF, auch von der Max-Planck-Hauptverwaltung, alle, wirklich alle Kooperationen mit Russland auf Eis zu legen. Und das führte dann unmittelbar 2 Tage nach Beginn des Krieges dazu, dass die Kameras auf ihre Sita abgeschaltet wurden. Es gab einen Test vor einem Jahr im Dezember, um zu sehen, ob eigentlich im Prinzip alles noch funktioniert. Man konnte die Kameras wieder in Betrieb nehmen.
Das hat funktioniert.
Aber wir haben keine Photonen vom Himmel aufgenommen. Ja, es wurden nur die Kameraspannungen hochgefahren und Testmessungen gemacht, aber ohne den Kameraverschluss zu öffnen. Ja, sodass keine Photonen gesammelt wurden, also keine neuen Daten. Es wurde nur ein Technical Readiness sozusagen veranstaltet. Und man wusste, okay, nach einem Jahr kann das auch noch alles wieder in Betrieb genommen werden. Und das ist der Stand seitdem. Und es ist müßig zu spekulieren, ob und wenn und unter welchen Bedingungen. Es ist einfach ein sicherer Betriebsmodus.
Aber aus Sicht der Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, sowohl auf russischer als auch auf ihrer Seite, durchaus tragisch.
Das ist tragisch. Wenn man mit Wissenschaftlerkollegen spricht, da ist die Spanne sehr weit von dem, wie das bewertet wird. Von der Einhaltung, dem einen Extrem, die da sagen, ihr schießt euch doch nur ins eigene Knie. Kein Mensch registriert, dass da Erosita keine Daten mehr aufnimmt. Bis zu den anderen, die sagen, es war keine andere Möglichkeit. Das mussten wir so machen. Wir müssen das mit allen Wegen der Kommunikationsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sagen, so nicht. Und das ganze Spektrum ist abgebildet.
Sie haben aber auf der anderen Seite noch einen riesigen Datenfundus, der ja noch gar nicht vollständig bearbeitet ist. Wie viel Jahre brauchen Sie denn noch, um das überhaupt abzuarbeiten?
Also wir haben ja, das konnte ich schon erklären, einen riesigen Röntgenkatalog erstellt. Und wir möchten idealerweise von den ganzen Kameraden dort in dieser Liste wissen, was seid ihr eigentlich? Warum wird dort Röntgenstrahlung ausgesendet? Und was erzählt ihr uns über die kosmische Geschichte? Und dazu müssen wir jetzt ein umfangreiches Folgebeobachtungsprogramm starten. Und das geht mit massiver Spektroskopie. Mittlerweile gibt es große spektroskopische Durchmusterungsprogramme, die machen alle 20 Minuten 1000 Spektren. Das sind genau dafür ausgerichtete und entwickelte Teleskope. Spektren, Spektren, Spektren. Die erzählen uns dann, hallo, ich bin ein Galaxienhaufen in einer Entfernung von 5 Millionen Lichtjahren. Ja, das ist der Grund, ja, das heiße Gas, das in einem Galaxienhaufen, dafür, dass wir da Röntgenstrahlung gefunden haben. Und das nächste Spektrum erzählt uns, hallo, ich bin die Umgebung eines schwarzen Loches in einer Entfernung von 5 Gigaparsec. Entschuldigung, ist jetzt Jargon, astronomischer Fachjargon.
Nein, das verstehen alle.
Ja, soll heißen weit weg. Oder, hallo, ich bin der Stern um die Ecke. Und wenn wir es von vielen wissen, dann können wir daraus schlussfolgern, wie haben sich diese Röntgenquellen eigentlich entwickelt? Warum sind die in der 10. Klasse so röntgenaktiv, während die in der 7. Klasse so röntgeninaktiv sind? Also um jetzt dieses Bildchen wieder zu gebrauchen. Ja, wir können aus dem räumlichen Nebeneinander auf das zeitliche Nacheinander schließen. Und das wird, ja, wie lange dauert das, bis wir da durch sind? Diese spektroskopischen Folgebeobachtungsprogramme sind auf die nächsten 5 Jahre angelegt. Und eins hat jetzt gerade begonnen, ein anderes wird im Frühjahr 25 beginnen, sprich vor 2030 sind wir nicht fertig.
Herr Schwope, viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein durfte.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Axel Schwope. Er leitet die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und ist Privatdozent an der Universität Potsdam.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.